Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin, und nach längerer Pause gibt es nun endlich wieder etwas in dieser Reihe zu hören. Also hallo zur Folge 58 dieses Podcasts. Wir wollen uns in der nächsten Zeit ein bisschen von der Gegenwart entfernen und unter dem Motto zwischen den Zeilen in die Kabarettgeschichte eintauchen. Genauer gesagt in das Kabarett der DDR-Zeit. Das kann ich natürlich nicht allein, sondern ich nehme mir den größten lebenden Experten für das DDR-Kabarett zu Hilfe, den es überhaupt gibt, nämlich Jürgen Klammer. Wir beide haben schon mal miteinander gesprochen, das war in Folge 37, da könnt ihr gerne nochmal nachhören, wenn euch interessiert, wie man überhaupt zum DDR-Kabarett-Experten werden kann. Jürgen Klammer führt den Selbstironie-Verlag und gibt da sehr viel Bücher und Tonsammlungen aus dieser Zeit heraus. Und ich darf mich jetzt ab sofort an jedem Monatsersten mit ihm unterhalten. Da gibt es jedes Mal eine Zungenspitzerfolge, in der wir jeweils eine Person genauer ausleuchten, die das Kabarett in der DDR geprägt hat. Manchmal kommen dabei auch überraschend neue Erkenntnisse zutage. Vielleicht sogar auch schon heute. Deswegen begrüße ich jetzt erstmal herzlich Jürgen Klammer.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, wir kennen uns schon sehr lange und mich beeindruckt immer, was du alles, also du bist wirklich ein wandelndes Lexikon zum Thema Kabarettgeschichte in der DDR. Und wenn man mit vielen Leuten ins Gespräch kommt, dann heißt es immer zuerst, Kabarett und DDR, das gab's doch gar nicht.
Ja, das ist ein großer, großer Trugschluss, denn gleich nach 1945 begann logischerweise auch nicht nur im westlichen Deutschland, in den britischen, amerikanischen und französischen Besatzungszone, Kabarett aus dem Boden empor zu sprießen, sondern auch natürlich auch in der sowjetischen Besatzungszone. Und am interessantesten war es in Berlin, weil Berlin im Prinzip als Vier-Mächte-Stadt ein Deutschland im Kleinen war. Und da muss insbesondere, was die sowjetische Besatzungszone bis 1949, dann die DDR, kam, muss noch einiges recherchiert werden, aber sehr, sehr spannend.
Ja, heute wollen wir uns aber einem Herrn widmen, der eher in der Endzeit der DDR der prominenteste Kabarettist gewesen ist, zumindest in Berlin, in der Distel, aber vorher auch in Leipzig. Und ich möchte gar nicht weiter ausholen. Es geht um Edgar Kühlow. Und jetzt darfst du uns mal erzählen, warum Edgar Kühlow dein Kabarettidol war?
Ja, ich habe mich schon während meiner Schulzeit und insbesondere während meiner Studentenzeit intensiv in das Kabarett festgebissen. Und als ich die Möglichkeit hatte, Anfang der 60er Jahre ab und zu mal zu einem Freund nach Leipzig zu kommen während meiner Studentenzeit, hatte die Pfeffermühle damals äußerst brisante Kabarettprogramme, und der Protagonist ungefähr ab 1960, 61 war Edgar Kühlow. Ein großer Mann, der eigentlich eine völlig neue Art des Kabaretts auf die Bühne brachte, indem er es wagte, auch den kleinen Funktionär auf der Bühne, den Parteifunktionär oder Gewerkschaftsfunktionär auf der Bühne zu karikieren. Und das war das Neue. Und insoweit muss man sagen, die Pfeffermühle Anfang der 60er Jahre war das beste politische Kabarett zur damaligen Zeit in der DDR. Weil er vielleicht auch so scharf war, geriet in starkem Maße die Pfeffermühle und Edgar Kühlow 64 sehr stark in die Parteikritik und wurde mit einem Programm, was man im Sommer 64 auf die Bühne bringen wollte, entlassen, weil das also doch der Partei zu viel war. Er wurde arbeitslos und kam dann sukzessive im Verlaufe der Jahre zum DDR-Fernsehen, zog dann auch nach Berlin, und Anfang der 70er Jahre, weil er wahrscheinlich nicht so viel zu tun hatte, kam er zur Distel, war dort freier Autor, machte gelegentlich Regie in einzelnen Programmen, und es entstand eine Bindung zum Kabarett Die Distel. Und gemeinsam mit dem damaligen Dramaturgen Kurt Zimmermann kamen beide auf die Idee in der Distel, wir müssten den Autoren auch mal eine Möglichkeit geben, aufzutreten. So entstanden dann im Jahre 1974 die aus heutiger Sicht legendären Distel-Autorenabende. Und da sagte man, wir wollen mit einer Reihe alle drei Monate in der Öffentlichkeit einmal den Autoren, einem ausgewählten Kreis der Autoren, die Gelegenheit geben, auf der Bühne ihre Texte selbst vorzutragen. Nämlich eine Veranstaltung in Form einer Delegiertenkonferenz. Auf der Bühne saßen die 4, 5 Autoren. Das war das Präsidium. Daneben stand der Versammlungsleiter. Und unten im Saal, in der Distel, waren das ungefähr 400 Leute, saßen die Delegierten. Das hatte sich so eingespielt, so war das Ganze angedacht. Der Versammlungsleiter war aber immer der gleiche. Und auf den kam es an.
Genau, der Versammlungsleiter war ja in den Fällen der Distel dann eben Edgar Kühlow. Und ich würde mal vorschlagen, wir hören uns einen kleinen Ausschnitt an. Und da ist auch zu spüren, wie das Publikum darauf reagiert. Also da hört mal bitte rein.
Verlese in die Tagesordnung, Wahl des Präsidiums. Zweitens Kulturprogramm, drittens Referat, viertens Diskussion, fünftens Schlusswort, sechstens gemeinsamer Gesang der Hymne. Wer mit dieser Tagesordnung nicht einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Keiner? Wo ist die Bezirksdelegation Halle? Der Bezirksverband Halle war vom Sekretariat angewiesen, eine Nein-Stimme zu stellen. Warum ist das nicht erfolgt? Wir haben es mit Cottbus versucht, aber da wollte der Delegierte mit der Nein-Stimme auch zugleich die Ausreisegenehmigung haben.
Jetzt frage ich dich, wie kam das durch die Zensur?
Ja, das Typische für diese Autorenabende war, dass sie für DDR-Satireverhältnisse untypisch waren. Nämlich, dass die dort vorgetragenen Texte im Vorfeld nicht genehmigt werden mussten. Der Kabarettdirektor, der die Veranstaltung generell verantwortete in der Distel, vertraute seinen Autoren, dass sie es also nicht übertreiben mit bestimmten politischen Spitzfindigkeiten.
In einem regulären Text eines Ensembleprogramms wäre das nicht aufgetaucht. Das
ist diese klar. Texte wären definitiv nicht von der Partei im Vorfeld einer Premiere abgenommen worden. Ja. Das Ende dieser Autorenabende, da könnte man drüber spekulieren, will ich jetzt nicht, es ist nur ausführlicher. Zumindest hat der Direktor Otto Stark Probleme gekriegt mit den vorgesetzten Behörden. Und die Truppe zog dann aber weiter nach Magdeburg zu den Kugelblitzen. Und dort haben sie ungefähr noch 6 oder 7 solcher Autorenabende gemacht. Immer in dem gleichen Ritual. Delegiertenkonferenz mit Begrüßungsrede, mit Referat, mit Tagesordnung, Hymne und so weiter.
Aber das war ja auch so charakteristisch. Also Hauptstadt gegen Provinz, beziehungsweise Magdeburg war ja auch Bezirksstadt, aber dann noch weiter Provinz. Also was im einen Ort verboten war, war im anderen noch lange nicht verboten, weil die doch relativ autonom waren, die jeweiligen SED-Verbände der Städte. So, und jetzt, wie gesagt, Edgar Kühlow wäre ja 100 Jahre alt geworden letztes Jahr. Und du als sein Biograf, hattest ja auch schon mal eine Biografie über ihn geschrieben, aber wie sowas so ist, ja zum 100. bietet sich sowas natürlich wieder an.
Ja, ich stand mit ihm im Jahre 1976 auch auf einer solchen Kabarettbühne im Rahmen eines Autorenabends und er war mein Idol. Und als dann ich mich später begann mit dem DDR-Kabarett zu befassen, war Edgar Kühlow der Erste, den ich aufsuchte und mit ihm zahlreiche Gespräche führte. Und es offenbarte sich eine hochspannende Biografie mit Wechsel von West nach Ost, von Ost nach West und dann wieder von West nach Ost. Als es nochmal jetzt vor anderthalb Jahren darum ging, dem alten Herrn aus Sicht der Familie Kühle nochmal ein Denkmal zu setzen, wurde ich gebeten, eben den biografischen Teil noch einmal im Detail aufzuarbeiten und habe mich dann nochmal richtig intensiv in das Leben von ihm hineingekniet. Und das ganze Manuskript war im Sommer 25 fertig und sollte erscheinen unter dem Titel »Der rote Blitz«. Und nachdem ich das Manuskript dann fertig hatte und übergeben hatte, bekam ich neue Unterlagen aus dem Bundesarchiv. Ich hatte im Vorfeld schon einige Unterlagen bekommen, die zwar auch im Einzelfall etwas widersprüchlich waren, die ich aber immer zugunsten meines Idols positiv ausgewertet habe. Zum Beispiel seine Republikflucht im Jahre 1952, im März 1952.
Und jetzt muss man ja sagen, also Bundesarchiv, das ist ja die Behörde, die seit ein paar Jahren die Stasi-Unterlagen verwaltet. Und wenn man jetzt eine Biografie über jemanden, einen DDR-Bürger schreibt, dann ist das eigentlich immer eine Pflichtadresse.
Und da kann man, wenn man etwas wissen will, einen Antrag stellen, a, privat oder eben als Forschungsantrag und sagen, ich möchte über denjenigen forschen. Und das ist seriös, das Ganze. Und dann bekommt man die Unterlagen zur Verfügung gestellt mit entsprechenden Schutzschwärzungen für die, was weiß ich, Persönlichkeitsrechte einzelner Personen, die in solchen Akten auftauchen. Und ich bekam im Vorfeld der biografischen Arbeiten Unterlagen und dann, nachdem ich fertig war, bekam ich weitere Unterlagen, die auf einmal das, was ich im Vorfeld positiv dargestellt hatte, definitiv umdrehten und in ein klares Licht rückten, nämlich, dass Edgar Kühlow im Jahre 1952 nicht flüchten musste, sondern er ist geflohen worden, denn er arbeitete schon seit 1950 als Spitzel für den sowjetischen Geheimdienst, für den sowjetischen Nachrichtendienst im studentischen Umfeld in Leipzig. Und in diesem studentischen Umfeld in Leipzig ging es damals hoch her, weil die SED und die FDJ die Macht übernommen hatten, Ende der 40er Jahre schon, aber es immer noch Studenten gab, die sich mit dieser Machtübernahme an den Universitäten nicht zufrieden gaben. Und die SED hat es nur geschafft, diese mehr bürgerlichen CDU-Leute oder liberale Leute nur in den Griff zu bekommen, indem man sie verhaftete. Und es gibt einige Fälle, die da schon sehr gut aufgearbeitet sind. Es gibt Bücher, wo daraus hervorgeht, dass zwischen 1945 und 1955 an den ostdeutschen Universitäten ca. 1500 Leute, Studenten, teilweise auch Dozenten, aus politischen Gründen verhaftet wurden und dann unterschiedlichste Haftzeiten hatten. Und diese Gruppen von diesen Oststudenten, die also nach West-Berlin fuhren, die sich Material besorgten in West-Berlin, die zur Freien Universität fuhren, wurden unterwandert von zwei zumindest mir bekannten Spionen. Und dazu gehörte eben unter anderem Edgar Kühlow. Und als dann einige dieser Leute in Gefahr gewesen sind im Frühjahr 1952, weil man einen Westdeutschen in den Osten gelockt hatte, dann einen Westberliner in den Osten gelockt hatte, den die Russen dann sofort verhörten, bestand Gefahr für die Leute, die öfter nach Westberlin fuhren, und man gab eine Losung raus, alle Schuhe nach Berlin. Das war so eine vereinbarte Losung, die dann über den Rias lief, aber die haben natürlich nicht alle gehört. Einige konnten fliehen, deren Namen habe ich recherchiert. 9 andere dieser Studenten konnten eben nicht mehr fliehen, die wurden verhaftet. Und einer ist eben geflohen worden, und das ist Edgar Kühlow, der dann also in West-Berlin bis ein Jahr lang zumindest erstmal sehr intensiv die dort ansässigen Institutionen, politischen Institutionen unterwanderte.
Also er war offiziell Teil dieser rebellierenden Studenten und der Einzige, der halt dann eben nicht in Gefahr war, sondern absichtlich dann nach West-Berlin gelassen wurde oder später nach Westdeutschland.
Ja, und das klang in den ersten Unterlagen, die ich hatte, auch immer so ein bisschen an, aber das klang in den Unterlagen so an, er hat sich ja da in den 60er Jahren sehr intensiv bei der Stasi dann immer wieder gemeldet und Geschichten erzählt, dass die es ihm sogar selber nicht geglaubt haben, was er ihnen da erzählte, weil er sich immer darauf berief, er ist ein ganz treuer Genosse und er war Kundschafter im Westen, aber das klang alles so nebulös, dass sogar die Stadtsicherheit auf der Kreisebene das nicht geglaubt hat, aber man muss wissen, im Jahre 1957, als er zurückkam aus dem Westen, hat er sich gleich bei der Partei gemeldet und ein Dreivierteljahr später hat ihm die höchste Parteikommission in der DDR bescheinigt, jawohl, er war im Auftrag unserer Freunde als Kundschafter 5 Jahre im Westen. Er ging in den 60er Jahren, wo er also Mitglied und später sogar Leiter der Pfefferfamilie gewesen ist, doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit hin und erzählte. Und was ich besonders frappierend fand, war, dass er Anfang 62 im Januar Informationen über Helga Hahnemann an die Stasi weitergegeben hat. Sie würde Witze über Walter Ulbricht erzählen, sie würde Westfernsehen gucken und sie hätte keine gute Einstellung zur DDR und sie hätte unter anderem die Stalinallee als Mördergässchen bezeichnet. Also daraufhin hat die Stadtsicherheit sie eingeladen und unter der Überschrift, sie hätte einen Fehler gemacht und den könnte sie wieder gut machen, indem sie den für die Stadtsicherheit arbeitet und Informationen liefert. Und das ist ja, in dieser Fall ist bekannt, Helga Hahnemann ist 2-mal eingeladen worden, hat beide Male dann abgelehnt, sie könne das nicht, sie könne ihre Kollegen nicht verpfeifen.
Kommen wir nochmal zu den Folgen von dieser Spionage. Also du hast herausgefunden, dass 9 Studenten tatsächlich diese Spionage von Kühlow teuer bezahlen mussten.
Ich habe in meinem speziellen Fall, konzentriere mich nur auf die Verhaftungen, die ich im Moment recherchiert habe, im Frühjahr 1952, die in Verbindung mit dem Fall Kühlow stehen und nur diese 9 Leute, die es eben nicht mehr geschafft haben, nach West-Berlin zu fliehen, auf die möchte ich mich fokussieren. Ich möchte diese Namen nennen, denn die sind wegen Spionage ein halbes Jahr nach ihrer Verhaftung durch den sowjetischen Nachrichtendienst übergeben dann an die Stadtsicherheit im Jahre 1952. Im August 1952 verhaftet worden zu Haftstrafen wegen Spionage zwischen 4 und 10 Jahren. Und wenn ich sage Haftstrafe, heißt das Zuchthaus. Wenn ich den Begriffe Bautzen nenne, Waldheim und Torgau, dort haben sie nämlich eingesessen. Und mein Ziel ist es, dieses politische Thema der Verhaftung von gezielt namentlich bekannten, mit Fotos teilweise hinterlegten Studenten aufzuarbeiten. Und dazu muss ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr tief in die Archive. Ja.
Was hast du denn jetzt da ganz konkret vor, um diese Personen überhaupt zu finden?
Den Beginn der Recherchen habe ich gemacht in Leipzig im Universitätsarchiv, denn es gibt zu jedem in der DDR immatrikulierten Studenten eine Studentenakte, gleich wann er begonnen hat. Und die Leipziger Studentenakten, die enden logischerweise alle mit der Verhaftung. Das Gleiche werde ich in Dresden und Jena machen. Die nächste Stufe ist dann, die Verhaftungsprotokolle und die Vernehmungsprotokolle zu recherchieren und das Gerichtsverfahren. An die Unterlagen werde ich in absehbarer Zeit herankommen, in welcher intensiven Form auch immer. Das sollen 10 bis 15 Aktenordner sein, die durchzuarbeiten. Und ich bin sehr gespannt, welche Erkenntnisse ich insbesondere aus den Vernehmungsprotokollen entnehmen kann. Ich gehe davon aus, dass diese Studenten nicht mehr leben. Ich müsste jetzt nachgucken, sie sind alle so ungefähr zwischen Jahrgang 1925 und Jahrgang 1930. Also vielleicht erwischt man noch der einen. Das Problem ist, die saßen in der Regel 4 bis 5 Jahre in Haft in Bautzen, Waldheim, Torgau. Und ich beginne jetzt, die Institutionen abzuklappern in den einzelnen Gefängnissen, denn dort sind die Unterlagen von den Insassen mittlerweile sehr, sehr gut aufgearbeitet.
Ja, also das muss ja schockierend gewesen sein, zu entdecken, dass dieser Kabarettist, den haben wir ja vorhin im Original gehört, dass der so ein Verbrechen im Lebenslauf hatte.
Mir wurde kürzlich die Frage im Rahmen eines Vortrags gestellt, wie ich denn das Ganze, diese Doppelzüngelei zu bewerten habe. Das muss man schon verarbeiten.
Dazu kommt ja, dass er ja nach wie vor von großen Teilen verehrt wird. Es gibt diesen Preis Eddie, der jährlich verliehen wird an Kabarettisten vom Eulenspiegel Verlag und vom Stadtteil Lichtenberg, also vom Bezirk Lichtenberg in Berlin. Und ja, da sollte man sich auch mal Gedanken machen, wen man da ehrt.
Parallel dazu muss man wissen, dass im Jahre 2007 Edgar Kühlow als erster DDR-Kabarettist in Mainz auf dem Walk of Fame, auf dem ungefähr 40, 50 berühmte deutsche Satiriker-Kabarettisten liegen, von Tucholsky angefangen, Holländer, Kästner und. Also die ganze Creme auf diesem, in einem Walk of Fame, mit einer Metallplatte eingelassen, geehrt wurde, mit dem Stern der Satire. Er war auch damals noch, 2007, mein Idol. Ich habe für das Deutsche Kabarettarchiv ehrenamtlich gearbeitet und mich sehr stark dafür eingesetzt, dass er als erster DDR-Kabarett diesen Preis bekommt. Ja. Dass er parallel dazu in Bezug auf seine eigene Biografie vieles verschwiegen hat, und das macht die Sache wieder doppelzünglerisch. Aber man könnte auch sagen, er konnte deshalb auch so scharf und tabubrechend sein, weil er ja die 5 Jahre Kundschaftertätigkeit für die sowjetischen Freunde im Hintergrund hatte. Und so einen lässt man nicht fallen.
Trauriges Ende für diese erste Folge unter dem Motto Zwischen den Zeilen. Aber ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jürgen Klammer, für deine Forschung. Das ist ja wirklich... Das hätte mir kein anderer erzählen können. Vielen Dank, Jürgen Klammer.
Ich danke auch.
Das war die 58. Folge des Zungenspitzer-Podcasts, der ab sofort wieder regelmäßig erscheint. An jedem ersten eines Monats widme ich mich zusammen mit Jürgen Klammer einem Kapitel der Kabarettgeschichte der DDR. Und beim nächsten Mal sprechen wir über Erich Löst, der dieser Tage ebenfalls seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Löst war vor allem als Schriftsteller bekannt, hatte als junger Erwachsener aber auch eine Kabarettphase, in der er dann auch größere Probleme mit der Staatsmacht bekam. Wir hören uns also zu diesem Thema am 1. April wieder. Bis dann.